paar ergänzende Worte noch schnell zu dem eben gesagten Gesichtspunkt Himmelreich. Vielleicht muss das auch noch mal besonders unterstrichen werden. Heute geht es gar nicht mehr so sehr darum, dass Menschen Erfüllung in der Ehe suchen, aber im Sex. Von daher nun nochmal ganz besonders unterstrichen, im Himmel die Geschlechtslosigkeit. Der ist aber musikalisch. Ätze. Und von daher auch nochmal besonders unterstrichen, das Zeugnis eines erfüllten Lebens ohne geschlechtliche Beziehung. Vielleicht muss es nochmal besonders unterstrichen werden. Zeichen. Oder der andere Punkt, Gott genügt. Wir sagten vom Ersatz suchen. Die Frau, die, weil sie ohne Ehe leben muss, emporstrebt, bis in alle Führungspositionen hinein und letztlich damit ihr Frausein verliert und Mann wird. Und da nun dieses Zeugnis, Frau bleiben, auch ehelos. Und das schließlich leben in dem ganz schlichten Dienst und Zeugnis. Aber nun ging es um den zweiten Punkt, Paulus und die Ehelosigkeit. Das Kapitel, wo er besonders viel darüber sagt, ist das 7. Kapitel im 1. Korintherbrief. Schlagen wir mal auf. Von Vers 25 an, überschrieben von den Unverheirateten, und dann kommen gleich noch die zwei Verse dazu, von den Witwen. 1. Korinther 7, von Vers 25 an. Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als der ich die Barmherzigkeit erlangt habe von dem Herrn, sein Getreuer zu sein. So meine ich nun, solches sei gut um der kommenden Not willen. Es sei dem Menschen gut, ledig zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht von ihr loszukommen. Bist du los von der Frau, suche keine Frau. Wenn du aber doch freist, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau freit, sündigt sie nicht. Doch werden sie leibliche Trübsal haben. Ich aber schonte euch gern. Da sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan müssen auch die da Frauen haben sein, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt um des Herrn Sache, nämlich wie er dem Herrn gefalle. Wer aber gefreit hat, der sorgt um die Dinge der Welt, nämlich wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgt um des Herrn Sache, nämlich dass sie heilig sei am Leib und auch am Geist. Die aber gefreit hat, die sorgt um die Dinge der Welt, nämlich wie sie dem Manne gefalle. Solches aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht, dass ich euch einen Strick um den Hals werfe, sondern dazu, dass es fein zugehe und ihr stetig und unverhindert dem Herrn dienen könnt. Wenn aber jemand sich lässt dünken, es wolle übel geraten mit seiner Jungfrau, weil sie mannbar ist, und es kann nicht anders sein, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, er lasse sie freien. Wenn aber einer in seinem Herzen feststeht, der nicht unter Zwang ist und seinen freien Willen hat und beschließt in seinem Herzen, seine Jungfrau ledig bleiben zu lassen, der tut wohl. Demnach, welcher seine Jungfrau verheiratet, der tut wohl, welcher sie aber nicht verheiratet, der tut besser. noch die zwei Versen, wo es heißt von den Witwen, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, zu heiraten, welchen sie will. Nur, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber, wenn sie ledig bleibt, nach meiner Meinung. Ich halte aber dafür, auch ich habe den Geist Gottes. Hier ist die Rede von den Jungfrauen. Parthenoi, das Wort im Griechischen. Das sind solche, die sich berufen wissen in den ledigen Stand. Parthenoi. Sie gehörten zur Gemeinde dazu, wie die Verheirateten und wie die Witwen. Ein Stand. In Korinth gab es Verheirateten, in Korinth gab es Witwen und in Korinth gab es den ledigen Stand. Und die da wussten, unser Weg, unsere Berufung. Parthenon. Und nun, ganz wesentliche, wichtige Anweisungen, die der Apostel gibt. Dinge, die zu bedenken sind. Erster Punkt. Es fällt auf die große Zurückhaltung, die der Apostel übt in bindenden Aussagen. Vers 25. Über diese Parthenoi, diese Jungfrauen, habe ich kein Gebot des Herrn. Er legt also nicht fest. Ich sage meine Meinung. Freilich als einer, der Barmherzigkeit erlangt hat vom Herrn und der sein Getreuer ist. Aber immerhin kein Gebot des Herrn, meine Meinung, was ich hier zu sagen habe. Ähnlich ist es ja dann, wo er nochmal von den Witwen spricht, die nun wieder heiraten können. In Vers 40, glücklicher ist sie aber, wenn sie ledig bleibt. Glücklicher ist sie, schreibt er, wenn sie ledig bleibt, nach meiner Meinung. Wenn der Apostel solche Zurückhaltung übt, in bindenden Aussagen über den ledigen Stand, werden wir gut tun, auch Zurückhaltung zu üben. Zweitens, was ist für den Apostel Paulus nun der entscheidende Gesichtspunkt für das Leben im ledigen Stand? Was bewegt ihn denn, wenn er immer wieder durchblicken lässt, ach, ich wünschte, ihr würdet ledig sein. Und das klingt ja durch. Vers 38, welcher seine Jungfrau Parthenos verheiratet, der Vater, der eine Tochter hat, in diesem ledigen Stand, und der sagt, es gefällt mir nicht, heirate. Der tut wohl. Welcher sie nicht verheiratet, tut besser. Was bewegt denn den Apostel? Das ist sein Blickpunkt. Der entscheidende Blickpunkt ist die letzte Zeit. Vers 29. Das sage ich, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Unter diesem Blickpunkt der letzten Zeit tut er diese Aussagen. Worum es in dieser letzten Zeit, das heißt Zeit vor der Wiederkunft des Herrn, in besonderer Weise geht? Frei sein für Jesus und bereit sein auf sein Kommen. Bereit und bereitet sein auf sein Kommen. Darum hebet eure Häupter empor, weil sie die Erlösung hat. Und nun etwas, was wir jetzt begreifen müssen, das gilt für alle, nicht bloß für solche, die im ledigen Stand sind. Es wäre das ein arges Missverständnis zu meinen, das ist nun besonders die Sache der Ledigen. Das gilt für alle. Das gilt in gleicher Weise, Blickpunkt letzte Zeit, die Zeit ist kurz, für die Eheleute. Bereit sein. Und auf den Tag seiner Ankunft ausgerichtet sein und bewusst darauf zuleben. Maranatha, unser Herr kommt. Ja, komme bald, Herr Jesus, und mach uns bereit. Und darum Vers 29, die Zeit ist kurz. Fortan müssen auch die da Frauen haben, also verheiratet sind, sein, als hätten sie keine. Auch für die gilt, angesichts der Tatsache, dass sein Tag sehr nahe ist, lasst euch nicht binden, lebt in der Loslösung, gilt auch für die Ehe. Lebt in der inneren Loslösung voneinander. Nicht so, dass er genug aneinander hat, sondern miteinander auf ihn zu leben, miteinander auf ihn zu gehen und verheiratet sein und doch wieder so gelöst sein, als wäre man nicht verheiratet. Merkt ihr das? Sagt er nicht bloß dem einen Stand, dem anderen in gleicher Weise. Wir könnten die Witwen hinzufügen, da gilt es auch wieder in gleicher Weise. Oder die da weinen, als weinten sie nicht. Lass dich nicht so gefangen nehmen von deinem Schmerz und Verlust. Leb in der Loslösung auf ihn zugewandt. Halt dich nicht so lange auf bei dem, worum du da weinst und deine Tränen vergießt. Leben in der Loslösung, weil die Zeit kurz ist. Oder die anderen wieder, die sich freuen. Und dann fällt es in Schoß und haben so viel Grund, sich zu freuen. Auch die Eltern über ihre Kinder und die anderen, die weinen über ihre Kinder. Denn ein wie den anderen sagt, halt dich dort nicht auf. Weder der Schmerz ist das Letzte, noch die Freude an deinen Kindern oder woran du Freude hast, dein Vorwärtskommen im Beruf und dass dir es gelingt. Freude, 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 halt dich dort nicht auf. Lass dich nicht umgarnen von den Dingen, vom Geschehen, ob es Plus oder Minus ist. Bleib frei, halte dich frei, der Herr kommt. Das meint der Paulus. Oder die da kaufen. Natürlich müssen wir weiter kaufen. Aber wiederum auch so, als besäßen wir es gar nicht. Jeden Augenblick bereit, das alles hinter uns zu lassen. Nur Gelöste kann der Herr annehmen. Nur Befreite können ihm entgegengerückt werden. Und ob es nun goldene Fesseln sind, die uns binden, oder ob es nun eherne Fesseln sind und verrostete sind, das ist ja ganz egal. In der Freiheit leben, in der Loslösung leben, dem Herrn zugewandt leben, das sagt er allen. Und die diese Welt gebrauchen, ja natürlich ist das nötig. Die Dinge der Welt müssen beschickt werden, wir sind mitten hineingegeben in die Welt, haben dort unsere Aufgabe, aber wiederum so, als gebrauchten wir sie gar nicht. Das Wesen dieser Welt vergeht, das bleibt alles hinter uns zurück und es bleibt nur der eine, Jesus Christus. Und es bleibt die himmlische Berufung, das ist Paulus, Philipper 3, der da sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich jage nach diesem vorgesteckten Ziel, halt dich nicht auf, weder bei dem, was schön ist, noch bei dem, was gar nicht schön ist, wo du dich drüber freust, noch wo du drüber weinst, halte dich bei nichts auf. Der Mann sagt, halte dich nicht auf bei deiner Frau und der Frau, halte dich auf bei deinem Mann und den Eltern, haltet euch nicht auf bei euren Kindern und den Sorgen mit euren Kindern und den Freuden, bei den Freuden mit euren Kindern. Als die letzte Rüste war, die Mütter, da hatte eine unter den Müttern ein Weissagungswort, was sie leider nicht abgegeben hat. Aber da hat er keine Ruhe gelassen und hat es hinterher mir noch zugeschickt. Ja, die Mütter waren alle fort, ich wünsche, ich hätte es vorlesen können. Das besagte dies so, ich kann es nur mit meinen Worten sagen, war alles wie schöner gesagt, aber es ging darum, ihr Mütter, dreht euch doch nicht so viel in dem, was ihr so sagt und beredet um die Kinder. Es geht um ein viel Größeres, das ist genau das. Haltet euch doch nicht auf, lebt in der Loslösung, steht ganz drin und tut ganz, was euch aufgegeben ist. Und immer wieder aber doch als die Losgelösten, als die Davoneilenden, heißt es von denen in Ägypten, wie der Herr sie rausrief, als die Davoneilenden. Das gilt ausnahmslos für jeden Stand. Aber, und nun Paulus,
Und er hat sicher nicht Unrecht.
Er sagt, für die Eheleute ist dieser Weg der Loslösung ein viel schwererer Weg. Da sind wir wieder bei dem, was auch die Jünger sagten, wir können danach heiraten. Und ist das ein langer Prozess?
Da gibt es zwei Möglichkeiten für die Eheleute. Entweder die beiden kleben aneinander, da sagt man, das ist eine gute Ehe. Und gerade darum eine gefährliche Geschichte.
Da braucht man nicht mehr.
Bis ich so schön verheiratet sein.
Ich verstehe mich so prächtig mit meiner Frau und die Frau. Ich verstehe mich so prächtig mit meinem Mann.
Die Ehe ist wie ein Paradies. Und alle gucken sie und sagen, ja, die.
Kleben aneinander. Und am Ende ist nur ein geteiltes Herz, was dem Herrn gegeben ist. Das Wort vom geteilten Herz, Vers 33, gell? Wer gefreit hat, sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und so ist der geteilten Herzen. Das heißt nicht, dass einer, der verheiratet ist, oder eine, die verheiratet ist, nun geteilten Herzen sein müsste. Aber das ist eine ungeheuerliche Aufgabe, miteinander, voll miteinander zu leben und doch voneinander gelöst sein. Das ist eine ungeheuerliche Aufgabe. Das ist auch eine Aufgabe, wo es wirklich Zeit braucht, Exerzitium und Übung. Da hat der Herr sehr viel Arbeit, diesen Loslösprozess vorzunehmen. Haben als hätten wir nicht. Haben. Und doch wieder als hätten wir nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die beiden kleben so sehr aneinander, dass es viel Arbeit macht, sie in diese innere Freiheit hineinzubringen. Ehe das möglich ist. Und die andere Möglichkeit, die beiden reiben sich einander. So sind nun die zwei ein Fleisch. Ja, das ist vollzogen, aber eh sie sind. Was für Kanten da weg müssen, eh sich das zueinander fügt, jetzt lebensmäßig. Durch welche Krisen es dabei geht, auch Ehekrisen. Unvermeidbar, notwendig. Jede Ehekrise ist ein Plus. Das ist Arbeit, die Gott sich mit uns macht. Viel Arbeit. Und wie viel das kostet, bis wir einander angenommen haben. Jeder den anderen, wie er ist. Durch welche Täler der Enttäuschung es da manchmal hindurchgeht. Und bis man sich da wieder gefunden und gefangen hat. Und wenn junge Leute in der Nachfolge Jesu heiraten, hält man jedes Mal erst ein bisschen die Luft an. Weil man so oft erlebt hat, manchmal dauert das Jahre, bis die wieder einigermaßen sich gefangen haben. Die Ehe ist doch eine ungeheuerliche Aufgabe. Und weil es ja den ganzen Menschen betrifft, Leib, Seele, Geist. Und dann dieses auf engstem Raum beieinander leben und bei Tag und Nacht beieinander sein. Und das weiß jedes von euch, einen unangenehmen Kollegen haben, mit dem man jeden Tag zusammengesperrt ist in einem Büro oder an einem Arbeitsplatz, wie notvoll das sein kann. Und wie man dann früh tief Luft holt und sich wieder auf den Weg macht und dann froh ist, endlich kann ich meinen Schrank zumachen und kann jetzt nach Hause gehen, das bin ich in meinen vier Wänden und meinen Gedinge. Das kann ich jetzt mal erst wieder alles abschütteln. Ja, da wird es ihm abgeschüttelt. Aber der Ehemann, der kommt von seinem Arbeitsplatz und hat das genossen. Und dann kommt er nach Hause und weiß, und jetzt geht's dort weiter. Oder die Kinder. Und nun die Kinder. Und nun diese Probleme. Und das ist ja wahr. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Wenn man kleine Kinder hat und freut sich an den Kindern, denkt man, naja, das haben manche erlebt, wird bei dir nicht so sein.
Und dann steckt man drin und weiß nicht, wie man reingekommen ist. Und wo man mit Last ins Bett geht oder wo man mit Last aufsteht. Und die Frau nur genau wieder so. Der Mann ist nicht da, nur du bist nicht dabei. Du erlebst es nicht mit, was ich den ganzen Tag erlebe. Und kein Ausweich. Geht doch nicht, wenn man sagt, ich ziehe jetzt woanders hin. Das sind die Dinge, die der Paulus sieht. Ehe wir gelernt haben, einander anzunehmen, gelernt haben, die Last des anderen zu tragen und einander zu dienen, das ist ein Weg, das ist oft ein sehr langer Weg. Das ist ein Prozess, ein langwieriger Prozess in vielen Fällen. Und eben von daher legt es sich dem Apostel Paulus nahe, nicht erst in eine Ehe einzugehen, in dieses Spannungsfeld hineinzutreten, wo er weiß, da geht es durch vieles durch. Denn die Zeit ist kurz. Der Blickpunkt, die Zeit ist kurz. Ist hier der entscheidende Blickpunkt für all das, was er da sagt. Die Zeit ist kurz. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Herr kommt bald. Wir wissen ja, dass der Apostel Paulus in der ersten Zeit tatsächlich mit der baldigen Wiederkunft des Herrn gerechnet hat. Der erste Korintherbrief gehört in diese erste Zeit seines apostolischen Wirkens hinein. Später ist ihm dann Licht geworden, dass bei Gott andere Maße gelten. Später hat er damit gerechnet, dass er den Tag des Herrn nicht mehr erlebt. Ich möchte ja gern sagen, lieber entrückt werden und gleich überkleidet werden, als erst noch das Kleid dieses Leibes ablegen. Nein, es wäre so schön, gleich überkleidet und hinweggerafft sein. Aber dann kam eine Zeit, da hat er geschrieben, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und dann wusste er vor mir, unmittelbar vor mir, die Hinrichtungsurteile ist schon gesprochen, 2. Timotheusbrief. Bloß von den Löwen bin ich befreit, hat ja römisches Bürgerrecht, darf nicht in die Arena. Ihm auch ein Grund zu danken, nicht die Löwen. Aber enthauptet, das war sein Ende. Es hat aber einen weiten Weg gebraucht, bis das dem Paulus deutlich wurde. Wie geht es denn weiter mit der Gemeinde? Das letzte Geheimnis ist ihm gar nicht so erschlossen worden, wie es dann dem Johannes erschlossen worden ist auf Patmos. Den hat Gott hineinblicken lassen in das Geschehen der allerletzten Tage. Aber in der ersten Zeit meinte der Apostel Paulus, die Zeit ist kurz. Und darum kann er das so sagen. Wir leben heute in einer Zeit, wo das ganz neu gültig ist. Und da gibt es nun nicht viel zu überlegen. Die Zeit ist kurz. Wir wissen, das Zeichen Israel. Das wissen wir doch alles. Wir rechnen immer damit, dass bald, bald es geschieht, was geschehen muss und geschehen wird. Hesekiel 38, Hesekiel 39, nachdem 37 schon passiert ist, das Totengebein, das zusammengekommen ist und das wieder zu einem Organismus geworden ist, bloß das göttliche Leben fällt noch drin, das wird das Nächste dann sein. Wir wissen, die Dinge sind zum Greifen nahe gekommen. Ist keine Frage. Es wäre töricht und unverantwortlich, das nicht auszusprechen. Ich kann es jedenfalls nicht anders. Zum Greifen nahe. Und da wird uns 1. Korinther 7 auf einmal ganz wichtig. Ich möchte mal sagen, vielen Dank, lieber Herr, dass der Paulus damals der Meinung war, die Zeit ist kurz, sonst hätte er das nicht geschrieben. Jetzt wissen wir, was für uns heute aber gilt. Für uns ist das wirklich sehr dran. Und immer nur unter diesem Gesichtspunkt schreibt er, ich möchte euch einfach diese Nöte und Sorgen, die mit einem Eheleben einfach aufbrechen müssen, nach Gottes Willen auch. Das ist ja eine große Aufgabe. Ich möchte euch die ersparen. Das ist der Gesichtspunkt. Vers 26. Da heißt es, ich meine, solches sei gut um der kommenden Not willen. Wobei noch zu bedenken ist, wenn er hier von kommender Not redet, dann ist das Wissen dahinter der Wiederkunft des Herrn zu seiner Gemeinde. Er geht voraus, große Trübsal. Und das nun auch noch. Ich möchte euch das ersparen. Immer der Blick auf das Kommen. Oder Vers 32. Ich möchte, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, sorgt um des Herrn Sache. Wer verheiratet ist, was tut sich dann als ganz Neues? Also eine neue Welt, die da anfängt. Und bis das bewältigt ist, geistlich bewältigt ist, oder auch 34, die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau, sorgt um des Herrn. Eben ganz für ihn frei zu sein, angesichts der Tatsache, der Herr kommt bald. Vers 35, ich sage euch das zu eurem eigenen Nutzen. Ich möchte euch helfen darin. Ich will euch keinen Strick um den Hals werfen, du darfst nicht heiraten oder so. Eine Last auflegen damit, sondern dazu, dass es fein zugehe und ihr tätig und unverhindert dem Herrn dienen könnt. So, also deutlich wird, das ist der Gesichtspunkt, der für den Paulus ausschlaggebend ist. Der Tag ist nahe. Nochmal, die Zeit der großen Drangsal. Es gehen schwere Zeiten voraus, der Wiederkunft des Herrn. Und es ist eben doch ein großer Unterschied, ob eine für sich allein steht oder Mutter von kleinen Kindern. Heute weiß man das, was das für Eltern bedeutet. Die kleinen Kinder. Das sind Gedanken, die der Apostel Paulus sich macht und zu bedenken gibt. Darum sagt er, vielleicht tut er wirklich gut dran, im Blick auf den kommenden Tag, nicht erst noch in eine Ehe einzugehen. Drittens, und legt doch zugleich größte Zurückhaltung auf, keine Forderung, nur als eine Möglichkeit und etwas, was es zu bedenken gibt. Dass man also ganz nüchtern die Sache überlegt, erwägt und bedenkt. Aber große Zurückhaltung darin, etwa den anderen Verbindlichkeiten aufzulegen. Vers 28. Wenn du aber doch freist, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau zu der Einsicht kommt, ich sollte doch heiraten. Ist eine ganze Strecke gegangen im ledigen Stand und dann die Einsicht, ach, ich sollte doch, ach, ich möchte doch. Und da sagt er, wenn eine Jungfrau freit, sündigt sie nicht. Fügt aber gleich hinzu, doch werden sie leibliche Trübsal haben. Ich aber schonte euch gern. Was wieder beieinander. Es ist leichter allein durchgehen, ohne die Last der Verantwortung für den Ehepartner, die Kinder. Aber eben, wenn du willst, kannst du doch. Keine Sorge. Du hast die ganze Freiheit, dich zu entscheiden. Es wird so wichtig sein, dass wir immer diese Freiheit lassen. Auch angesichts des nahen Tages und keinerlei Druck, Nötigung. Nur, dass alles recht bedacht wird. Was nicht ausschließt, dass ein Tag kommt, wo dieses Leben im ledigen Stand nun doch mit dem Herrn festgemacht wird. Das heißt nicht, wenn du dich gerufen wusstest auf diesen Weg, dann heißt das nicht, du sollst nun immer hin und her pendeln.
Nochmal, was nicht ausschließt, dass der Tag kommt, wo das Fest gemacht wird. Also wo dieses Verschnittensein geschieht. Wo ich weiß, für mich gibt es kein Zurück. Ich meine auch, wenn das geschieht, und das ist zuerst eine Herzenssache, etwas, was zwischen dir und dem Herrn geschieht und sich vollzieht. Aber wenn es geschieht, wird es sicher gut sein, das auch kundzutun, vielleicht dem Seelsorger, das wissen zu lassen. Das Mitteilen ist nicht das Festmachen, sondern das ist wie die Verlobungsanzeige. Die Verlobungsanzeige ist nicht die Verlobung, sondern weil die Verlobung geschehen ist, kann ich es anzeigen und es die anderen wissen lassen. Aber Geld, das gibt es. Wir haben viele, in deren Herzen das festgemacht ist. Verschnitten und nun weiß ich, mein Weg und kein Zurück. Wie es dazu kommt, das ist ganz verschieden. Die eine hat es von frühester Jugend an, vielleicht schon von Kind an im Herzen. Eine andere hat jahrelang mit Gott gehadert darüber, dass sie allein leben muss. Und dann kam der Tag, wo sie es begriffen hat, ach so, es ist der Herr. Eine große Chance. Ein Stand, der seine besondere Gnade hat und aber auch seinen besonderen Segen für die anderen. Und dann war das schon eine neue Situation. Weg alle Bitterkeit. Und immer mehr ein freudiges Ja, Herr. Ja, Herr. Nicht mehr sich vergleichen und messen mit den anderen, die in der Ehe leben. Das ist mein Weg. Ich erkenne es jetzt. Du kannst vielleicht auch Tränen geben. Ach, dass ich so lang gehadert habe, mit meinem Schicksal gemurrt habe und bitter drüber geworden bin. Ach Gott sei Dank, lieber Herr, jetzt sehe ich deine Hand. Und dann geht das ganz anders. Und da kommt dann vielleicht auch der Tag, wo ich weiß, kein Zurück mehr, Herr, nie wieder. Hier hast du mich, ein für allemal. Herzensvorgänge. Vielleicht wird so eine, die erst lange gehadert hat und es dann begriffen hat und dann ergriffen hat, in noch ganz anderer Weise Segen für andere sein können, als eine, die da so hineingerutscht ist. Vielleicht, weil die Mutter schon im Mutterleibe sie dem Herrn geweiht hatte. Wieder von dem her, eine, die weiß, wie das ist, dass einen das drücken kann, dass das ein Problem ist, dass es eine Not ist. Und was das alles in sich schließt an Einsamkeit und Verlassenheit und keinen, mit dem man sich so eng austauschen kann. Keinen. Und die dann erfahren hat, die Gnade, die Freimacht, diesen Weg nun zu gehen, Jesus nach. Und die nun den anderen die Hand ausstrecken kann, im Besonderen. Ich weiß, wie es ist. Nochmal das Thema der Vollmacht. Die gerade von daher Vollmacht hat. Das ist kein Hindernis, wenn man lange gemurrt hat, gehadert hat und im Widerstreit gelebt, bis man endlich einwilligte. Nun ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, lieber Herr, du bist doch freilich, bist du's. Wer hat denn meinen Weg geordnet? Du? Schon längst hast du mich gesucht, schon längst mich dafür gewollt, schon immer die Hände ausstrecken. Ich hab's nie gesehen, aber jetzt hier bin ich. Festmachen. Das gibt's. Und zwar können das solche sein, die in einer Schwesternschaft leben, Bruderschaft leben oder wie bei uns, die Schwestern, die kleine Schar in Bräunsdorf. Aber genauso die anderen, die im Beruf stehen. Schwestern leben, das heißt, kein Unterschied zwischen einer Schwester und einer, die den ledigen Stand im Beruf lebt. Nur der eine Unterschied, dass die, die in der Schwesternschaft lebt, zusätzlich noch das gemeinsame Leben festgemacht hat.
Und das ist allerdings dann auch wieder eine ungeheure Aufgabe. Denn wir leben auch alle Tage beieinander. Nicht so wie in einer Ehe, die da viel umfassender die Gemeinsamkeit des Lebens darstellt, aber doch ein tägliches, immerwährendes Miteinander und nun dennoch in der Loslösung bleibt. Aber kein grundsätzlicher Unterschied auf eine Nutzung. Und keiner sagen, wie bist du so reich? Was für eine Gnade, die kein anderer kriegen kann. Es sind besondere Gnaden und Segnungen. Ihr könnt nicht die Gnaden haben, die mir zuteil werden. Aber das alles ist der eine Herr, aus dem sie hervorströmen. Es geht um den ganzen Christus und darum, die einen wie die anderen. War das deutlich genug?
Ja.
Haben es alle gehört? Was mag es in den Herzen auslösen? Vielleicht ein neues, bewusstes, dankbares, ach Herr, kein Minus, lauter Plus. Ich will mich nicht länger bedauern oder bedauern lassen. Ich will mir jetzt gratulieren, jeden Tag neu. Ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Und dass es ein Liebesweg mit mir ist. Eine Liebesberufung ist mein Weg mit dem Herrn. Wie schön, wenn das einer aufgegangen ist. Und jeden Tag neu sich da hineingeben. Der Herr sagt, es wird dir an nichts fehlen. Aber du tust mir einen unschätzbaren Dienst, den nur du als Ledige tun kannst, den können die anderen nicht tun. Du machst deutlich, was die nie deutlich machen können. Du hast deine besondere Aufgabe. Dazu brauche ich dich. Und das kann nur in diesem Stand so gelebt werden. Für die vielen anderen, die dich brauchen. Wunderschön, wenn man da ein Ja dazu gefunden hat. Es mag auch allerlei Konsequenzen mit sich bringen. Könnte heute der Tag sein, wo du sagst, jetzt Schluss mit allen Kompromissen. So eine Torheit, denn da betrüge ich mich und ihn. Da bin ich wirklich die Jämmerlichste und da kann ich wirklich bloß bedauern lassen. Die Chance nicht ganz zu nehmen, Ersatz. Könnte sein, dass er sagt, weg, nicht einen Tag länger. Aber da nun, Herr, hast du mich ganz für diesen Weg. Und er wird die Schönheit dieser Berufung je länger, je mehr offenbar machen. Solche, die sich ganz geben, empfangen. Und nun kommt ein dritter Teil. Und der Teil muss kommen, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Da schreibe ich drüber, die ganze Gemeinde muss jungfräulich sein. Ganz gleich, in welchem Stand einer lebt, ganz gleich, welchen Dienst einer empfing, ganz gleich, ob er Mann ist oder ob er Frau ist, jung oder alt, die ganze Gemeinde muss jungfräulich sein. Erster Punkt, 2. Korinther 11, 2. Da schreibt der Apostel Paulus auch wieder an die Gemeinde in Korinth, und schreibt das nicht bloß den Parthenoi in Korinth, sondern auch den Verheirateten, den Witwen, den Kindern und den Eltern. 2. Korinther 11, 2. Ja. 11, 2. Da steht, ich eifere um euch. Apostel sagt, ich eifere um euch, ihr Brüder und Schwestern in Korinth.
mit göttlichem Eifer. Hier ist gar nicht menschlich. Denn ich habe euch alle, verlobt einem einzigen Manne, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführe.
Wer ist die reine Jungfrau?
Die Gemeinde. Und der Apostel Paulus, der tut das, was ein Vater damals noch tun konnte. Heute wird kein Vater das wohl so tun. Die Zeiten haben sich da ein Stück geändert. Wir lasen das vorhin auch, dass der Vater seine Jungfrau, also seine Tochter, die ledig ist, nun einem Manne zur Frau geben kann. Paulus sagt, wenn du das machst, sündigst du nicht. Kannst du machen als Vater. Oder die andere Möglichkeit, sie kann selber sich für die Ehe entscheiden. Hat er auch erwähnt. Das ist bei uns noch übrig geblieben. Hier ist der Apostel das, was der Vater ist. Er verlobt seine Gemeinde dem Herrn. Er hat sie ihm anverlobt. So. Also ich, meine Gemeinde in Brandstorf. Und da uns der Johannesring ja durch die vielen Jahre mit aufs Herz gebunden worden ist vom Herrn, kann ich nur sagen, euch alle miteinander. Habe ich dem Herrn angelobt. Und halte das vor ihm immer fest. Nämlich, Christus eine reine, eine keusche Jungfrau zuzuführen. Hier steht das Wort Parthen. Nein, Parthenos. Dasselbe Wort wie von dem ledigen Stand, wird hier von der ganzen Gemeinde gesagt. Die Gemeinde als eine Jungfrau. Dem Herrn geweiht, dem Herrn angelobt. Und sie ihm so zuzuführen, das ist also nun wieder ein Weg, das ist ein Bereitungsprozess. Das ist eine Frage der Verkündigung und des Dienstes und des Betens für die Gemeinde. Aber es geht immer nur darum, die ganze Gemeinde mit allem, was sie umschließt, in allen Ständen und in allen Diensten ihm zuzuführen. Er sagt, darum eifere ich. Mit einem Eifer, den Gott selber in sein Herz gegeben hat. Also Gott will, dass die Gemeinde als Ganze jungfräulich ist. Das klingt nun für unsere Ohren natürlich sehr komisch. Für die Ohren der Alten ist das offenbar nicht ganz so komisch gewesen. Da hat man selbstverständlich in der ersten Christenheit und darüber hinaus von jungfräulichen Männern gesprochen. Wer begriffen hat, was eine jungfräulich gemeint ist, der wundert es dann nicht mehr jungfräulich. Das heißt unberührt. Von allem unberührt, um ganz für den Herrn zur Verfügung zu sein. Von allem unberührt, von allem losgelöst, von allem befreit für unseren Herrn. Das ist ein Bereitungsweg. Ich eifere mit göttlichem Eifer. Die Gemeinde als Ganze muss jungfräulich sein. Keusch. Keusch. Warum ist das Symbol des Schleiers da? Die Gemeinde als keusche Jungfrau ist wie hinter dem Schleier. Es ist alles nur für den Herrn da. Was ich bin und habe, alles sein Eigentum. Und dass die ganze Gemeinde ihm ausgesondert, ohne Ausnahme, und das erfordert viel Eifer und Arbeit. Weil wir überall hängen, festhalten, nach rechts abbiegen, nach links abbiegen, hier suchen und dort suchen und nicht loslassen wollen. Ich eifere mit göttlichem Eifer, ach, lasst euch doch ganz eurem Herrn. Und das gilt für jeden Stand. Und für jede Berufung. Dass alles deutlich wird.
ihm gehören, ihm angelobt sein. Ich habe es neulich erst wieder gesagt, es gibt ja einen Ritus, den gibt es in der katholischen Kirche, den gibt es auch in Bruderschaften, der Brautweihe, über Darmstadt, selbst auch. Nichts Negatives jetzt drüber gesagt. Ihr Weg, und ich lasse das ganz stehen, respektiere das. Ich könnte ihn nicht gehen. Vielleicht, weil Gott uns so sehr den Blickpunkt der Gemeinde gibt. Die Gemeindesituation, wo die ganze Gemeinde bräutlich sein muss. Brautweihe, das heißt also auch, der Tag ist da, wo das Fest gemacht wird. Der Ledigenstand ein für allemal. Und wo dann die Schwester mit weißem Kleid und Schleier ihr Fest feiert. Eine Braut. Wollten wir das in Reusdorf machen, das wäre sehr irreführend. Da könnte die irrige Meinung, es geht bei uns immer um die ganze Gemeinde, nicht um eine Kommunität, die irgendwo abseits lebt. Da könnte die Meinung entstehen, guck mal, die sind dem Herrn anverlobt. Und die anderen, da hat der Mann die Frau, die geht den Schleier vor dem Altar. Und die hat den Mann. Die haben sich, Mann und Frau, und hier sind die Schwestern, die haben den Herrn. Das wäre schrecklich, wenn das rauskommen sollte. Wer es begriffen hat, der weiß, die ganze Gemeinde bräutlich, dem Herrn bereitet und geweiht. Alle ihm anverlobt, angelobt, alle Gott verlobt. Und nun die Aufgabe, jetzt kommt die Aufgabe, Gott verlobt. Und nun die Aufgabe, dass jeder in seinem Stand das lebt. Also der Kurt in seiner Ehe, das lebt. Genau wie seine Hertha in der Ehe. Ich in meiner. Die Witwe in ihrer Wittenstadt. Leben ein Gott verlobt ist, dass das am Ende draus wird. Ich eifere mit göttlichem Eifer. Ganz ihm angelobt. Was hältst du zurück? Wo bleibst du? Ein Privatleben. Privare im Lateinischen heißt rauben. Etwas, was du als einen Raub an dich reißt und nicht loslassen willst und festhältst. Die ganze Gemeinde muss bräutlich werden. Und wenn sie nicht bräutlich ist, wird sie das Ziel nicht erreichen. Soll keiner denken, dass wäre eine Spezialität für eine Schwesternschaft. Das gilt für jeden und jede andere auch. In welchem Stand, in welchem Beruf und in welcher Berufung du arbeitest, dass am Ende alles bräutlich ist, keusch, ganz dem Herrn zugewandt und behalt den Schleier. Und es ist immer schrecklich, wenn Dinge, die hinterm Schleier bleiben müssen, rausgezerrt und aufgezeigt werden. Schrecklich. Pein kann das werden. Dieses Leben, das Geheimnis bleibt zwischen dir und ihm. Das ist meine Frau, aber ich kann das ruhig sagen. Es gibt zwischen mir und meinem Herrn Geheimnisse, die meine Frau nie teilen kann. Sie hat ihre Geheimnisse zwischen dem Herrn und sich. Die werde ich nie teilen können. Und sind doch ganz eng verbunden, eben in dem einen, der jeden für sich auch ganz nimmt. Das, was uns zuletzt und zutiefst eint und bindet, ist der eine Christus. In ihm ist die Erfüllung auch für die Ehe. So wie in ihm die Erfüllung für die Ehelosigkeit. Oh, dieses Leben hinter dem Schleier. Aber dass jeder das nun in seinem Stand lebt, sich dazu berufen wissen und es leben, ist zweierlei. Wichtig, wenn eine und einer diese Berufung begriffen hat und ergriffen hat. Aber dort setzt die große Aufgabe ein. Und das ist nichts anderes als die Erziehungs- und Bereitungsarbeit des Heiligen Geistes, der jeden in seinem Stand, an seinem Platz, seiner Berufung dazu bereitet. Kommt immer das Bräutliche raus. Oder wenn wir es so nennen wollen, das Jungfräuliche. nicht andere. Und wenn das nicht rauskommt, wird der Herr sagen, ich kenne dich nicht. Dann behältst du das, was dir Ersatz war. Aber ihn hast du verloren. Und damit sind wir bei dem letzten, nein, beim vorletzten, Matthäus 25. Darüber steht, die klugen und törichten Jungfrauen. Parthenoi. Das sind sie wieder. Und gemeint ist die ganze Gemeinde. Ja, freilich, die ganze Gemeinde ist da gemeint. Alle haben ihr Leben dem Herrn geweiht. Wer es nicht dem Herrn geweiht hat, gehört nicht zur Gemeinde. Geweiht, sag es noch einfältiger, Übergabe. Wer von uns hat nicht sein Leben dem Herrn übergeben? Doch alle. Sonst säßt er doch nicht hier an dem Tisch. Und dann kannst du auch sagen, du hast dein Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt, Gott geweiht. Das heißt, Parthenos sein. Jungfrau. Für den Herrn. Jeder in seinem Stand. Ich auch. Und doch sind 5 von 10 klug und 5 von 10 töricht. Alle sind dem Herrn geweiht, haben ihr Leben dem Herrn übergeben. Alle. Aber die einen leben das und andere leben es nicht. Den einen ist er alles. Ich sage nochmal, das sind Wachstumsprozesse, Bereitungsprozesse. Die einen sind wirklich von ihm erfüllt. Und die anderen haben ein geteiltes Herz. Habt ihr begriffen, dass auch eine, die im ledigen Stand lebt, und zwar bewusst lebt, ja gesagt hat, am Ende erfunden werden kann mit einem geteilten Herzen? Das wäre ein Irrtum, zu meinem geteilten Herzen könnte man bloß nur Ehe sein. Hier ist nicht von Ehe und Ehelosigkeit die Rede bei diesen Parthenoi, von der Gemeinde ist da die Rede, die der Herr, die dem Herrn bereitet ist, um die der Paulus geeifert hat. Da sind alle Stände mit drin. Und da gibt es unter allen solche, die geteilten Herzen sind und solche, die ihr Herz ihm ganz erschlossen haben. Keusch, Jungfrau. Die Scheidung geht quer durch alles hindurch. Und wenn man das Verhältnis 50 zu 50 hier annehmen will, 50-50, da müsste man sagen, ich weiß, dass das so nicht ohne weiteres übertragen werden kann, aber um es plastisch zu machen. Von 16 Schwestern in Brollsdorf sind 8 kluge Jungfrauen und 8 törichte. Und zu den Törichten, es geht ja jetzt um den Abschnitt, wo nun endlich der Herr tatsächlich kommt. Ich könnte jetzt mich aufhalten bei dem Gleichnis, das ganz prächtig ist, prophetisches Reden Jesu. Und wo es deutlich wird, die Gemeinde in ihrem jungfräulichen Zustand, wie sie ursprünglich war, hat sie schlafen gelegt. Sie schlafen alle. Es ist keine Erwartung mehr des Herrn. Und dann kommt die Zeit, wo sie wach werden. Und da allerdings wird sich zeigen müssen, wo sind die geteilten Herzen und die Herzen, die ungeteilt ihm zugewandt sind, erfüllt von ihm.
siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Geht aus, das ist aus den Kapiteln nicht wegzustreichen. Geht aus! Wenn nicht, dann wird es heißen, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ein Irrtum zu meinen, ich gehöre ja keiner Kommunität an, kann also da ganz anders leben, kannst du. Kannst du auch in der Kommunität. Kannst du. Aber der Herr kennt die, die ihm sich ganz gegeben haben. Der Herr kennt die, denn der Preis zu hoch war. Und wie es dann so weit ist und keiner mehr im Unklaren bleiben kann, jetzt ist aber der Tag ganz nah. Wir wollen so schnell kaufen, den Preis zahlen und vergessen, wie sehr es der Zeit der Bereitung braucht. Was du so lange nicht ergriffen hast, kannst du vielleicht dann nicht mehr ergreifen. Aber heute noch, solange er es anbietet, gibt es. Ich kenne dich nicht. Die Scheidung geht quer durch die ganze Gemeinde durch, mit allen Ständen, Berufungen und Diensten. Und darum Lukas 17, Vers 34-36, da sagt der Herr Jesus, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei werden mahlen miteinander. Eine wird angenommen, die andere wird verworfen werden. Zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei auf einem Bett. Die Scheidung vollzieht sich mitten durch die Ehen hindurch. Der eine Teil, der es ergriffen hat und gelebt hat, und der andere Teil, der es nicht ergriffen hat und nicht gelebt hat. Vielleicht sind beide Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gegangen und abends im Kreis gesessen. Und einer wird angenommen, also entrückt, vom Lager weg. Und der andere ist verworfen. Nein, ich kenne euch nicht. Zwei, die miteinander in einem Arbeitsprozess eingespannt sind. An der Mühle, einer angenommen, der andere verworfen. Zwei miteinander auf dem Feld, LBG. Angenommen, verworfen. Und wir alle haben uns ihm angelobt. Und haben jetzt die große Chance, das zu leben. Mit großer Dankbarkeit diese Berufung anzunehmen. Ich meine, es wäre so wichtig, wenn das im Herzen lebendig wird und fest wird. Und für die Witwen gilt es auch. Für alle gilt es. Wenn wir von einem Stand reden, letztlich betrifft es alle. Nur dass der eine Stand seine besondere Gabe und Aufgabe hat. der ledigen sind. Aber bräutlich alle, jungfräulich jeder. Auch der andere mit der anderen Aufgabe. Alles, was wir für ihn sein sollen, können wir nur in der ganzen Hingabe an ihn und Loslösung von allem sein. Es gibt keinen Stand, wo man sagen muss, also die brauchen sich nicht so ganz loszulösen und ganz hinzugeben. Ich wähle den Stand. Du Tor, geh hin und sieh, wo du bleibst. Er will uns ganz. Zeit der Sammlung, Zeit der Bereitung, wir stehen mitten lang drin. Wir wissen nicht, ob noch einmal wir zusammen sein werden. Vielleicht war es das letzte Mal. Wir wissen nicht, was übers Jahr ist. Wir wissen nicht, wie es mit Israel weitergeht. Wir wissen nur, was geschrieben ist. Im Blick auf die letzte Zeit wird geschehen. Wir stehen mittendrin. Und von daher kann man nicht lange philosophieren. Sondern ein Gnadenangebot kann man bloß annehmen. Mit Freude und Dankbarkeit. Lass los, brich alle Band in zwei. Dein Geist wird sonst in Ewigkeit nicht frei, in Ewigkeit nicht frei.
Herr, 50%, sagst du. Fünfzig Prozent aller derer, die ihr Leben dir gegeben haben und du hast ihnen gegeben den Heiligen Geist, dass er in ihnen wohnt. Charismatisches Leben. Kinder Gottes. Und wie ereifert der Geist, dass nun alles, alles zu Füßen des Herrn liegt. Und wir nichts zurückbehalten. Nicht bloß den Geist empfangen, mit Geist erfüllt. Voll Heiligen Geistes. Kraft aus der Höhe. Dass es an Öl nicht gebreche. Aber nur 50%. 50% der Schwestern. Des Geschwisterkreises, des Johannesrings, deiner ganzen Gemeinde überhaupt. Und das ist dein Appell, um einen ewigen Kranz, dies arme Leben, ganz. Wirke du selber durch den Geist, heilige, unwiderrufliche Entscheidungen. Und lass uns darüber ganz froh und getrost werden. Und ein Segen sein dürfen für die vielen. Amen.
Amen.